Eine Frage der Sicherheit. Heute mit dem Teil 2 zur Anomalieerkennung. Wir hatten beim letzten Mal bereits schon viele Punkte besprochen. Wir sind heute in gleicher Illustra-Runde zusammen. Das heißt, mit mir wie immer dabei Matthias Meyer, der sich gleich nochmal selber vorstellt, und Alexander Caswell von der Trovent GmbH. Ja, Matthias, ich gebe direkt weiter an dich.
Ja, auch von meiner Seite aus ein Hallo in die Runde. Ich freue mich, dass wir uns wieder zusammengefunden haben, um unser illustres Gespräch über die Anomalieerkennung vom letzten Mal weiter fortzuführen. Und wir haben ja festgestellt, es ist noch einiges an Erklärungsbedarf und einige Punkte, die wir vertiefen können. Und deswegen würde ich direkt an Alex weitergeben. Und Alex, vielleicht fasst du noch mal ganz kurz zusammen, was bedeutet Anomalieerkennung, dass wir unsere Hörer wieder abholen und ins Thema bringen. Und von da aus würde ich sagen, starten wir dann durch.
Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die erneute Einladung. Anomalieerkennung lässt sich recht leicht zusammenfassen. Das bedeutet, anormales Verhalten zu erkennen. Und im Kontext einer IT-Infrastruktur mit vielen angeschlossenen Geräten bedeutet das zu erkennen, wenn sich plötzlich ein Kommunikationsverhalten innerhalb der Infrastruktur auftut oder ein Verhalten eines bestimmten Gerätes, was man so in der Form vorher noch nicht beobachtet hat.
Genau, das heißt, wir sind so im klassischen Netzwerkbereich, Log-Analyse und so weiter und so fort unterwegs, um halt, wie du schon gesagt hast, abnormales Verhalten zu identifizieren.
Richtig. Und es geht darum, die Daten zu nutzen, die es in einer IT-Infrastruktur ohnehin gibt. Das heißt also unzählige Quellen an Logdaten als auch den Netzwerkverkehr.
Genau. Jetzt haben wir beim letzten Mal ja schon festgestellt, dass Anomalieerkennung nicht nur für Großunternehmen eigentlich interessant ist, sondern vielleicht auch gerade für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, weil doch einige Probleme damit vielleicht einfacher gelöst werden können, beziehungsweise überhaupt Angriffe erstmal sichtbar gemacht werden können. Das Ganze steht natürlich auch immer in einem gewissen gesetzlichen Rahmen. Und den haben wir mehr oder weniger bewusst letztes Mal ein wenig ausgespart. Aber da würde ich natürlich gerne nochmal nachbohren. Vielleicht kannst du das für uns mal so ein bisschen einordnen. Wenn ich Anomalieerkennung betreiben möchte, gibt es da gesetzliche Pflichten, die ich einhalten muss, beziehungsweise gibt es da einen gesetzlichen Rahmen, der mich vielleicht sogar dazu auffordert, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
Den gibt es. Da könnte man jetzt gut und gerne auch 3 Stunden drüber reden, aber ich würde mal sagen, wir konzentrieren uns so auf die Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt ist das IT-Sicherheitsgesetz. Das ist ja 2021 novelliert worden. Das ist auch mittlerweile vom Bundeskabinett ja verabschiedet worden, beziehungsweise vom Bundestag. Und dort sind die bestehenden Regelungen aus dem ursprünglichen IT-Sicherheitsgesetz nochmals etwas verschärft worden. Und ich würde jetzt an dieser Stelle vielleicht mal 2 Dinge hervorheben. Man hat im Rahmen dieser neuen Gesetzgebung die Grenzwerte oder die Größenkriterien für die Definition, was ist kritische Infrastruktur oder nicht, erheblich ausgeweitet. Das heißt also zum Beispiel im Bereich der Energieerzeugung, dass man früher von ungefähr 420 Megawatt an Nennleistung als Grenzwert ausgegangen ist. Also man musste von der Leistung her über diesen 420 Megawatt liegen, um als kritische Infrastruktur definiert zu werden. Und das ist jetzt in der neuen Kritis-Verordnung auf 36 Megawatt gesenkt worden. Also das kann sich jeder selbst ausrechnen, das ist ein ziemlich erheblicher Unterschied. Und dadurch werden mehr Unternehmen durch diese Kritis-Definition erfasst. Das ist jetzt nur ein Beispiel aus der Stromerzeugung. Das zieht sich jetzt auch in andere Bereiche und dort auch werden die Definitionen entsprechend in der Kritis-Verordnung angepasst. Das heißt also, mehr Unternehmen sind heute in der Kritis-Definition drin. Das ist der erste Punkt. Und vielleicht der zweite Punkt, den man da in Bezug auf das IT-Sicherheitsgesetz noch erwähnen kann, ist, dass also die Angriffserkennung, das ist letztendlich nichts anderes als ein anderer Begriff für Anomalieerkennung, ein verpflichtender Bestandteil geworden ist, und zwar im Gesetz selbst. Und das ist auch aus meiner Erfahrung recht ungewöhnlich in Deutschland, dass die Gesetzgebung so normativ ist und sagt also, dass eine bestimmte technische Maßnahme auch in dieser Form explizit erwähnt wird. Und diese technische Maßnahme wird eben verpflichtend für Kritis-Unternehmen dann ab Januar 2023.
Das ist ja gar nicht mal so weit her, wenn ich mir überlege, was da alles eingeführt werden muss. Und wie du schon gesagt hast, fallen jetzt deutlich mehr Unternehmen in diese Kritis-Verordnung rein. Und ich hoffe, alle haben inzwischen festgestellt, dass sie auch unter den Kritis-Bereich fallen.
Ich denke, die meisten wussten auch schon im Vorfeld der Verabschiedung des neuen IT-Sicherheitsgesetzes, dass sie, wenn sie es nicht schon waren, zukünftig in die Kritis-Definition reinfallen würden. Das hat man zumindest jetzt aus unserer Perspektive in Gesprächen mit Unternehmen aus dem Bereich gemerkt, dass die schon so eine Vorahnung hatten, ja, da kommt was und dahingehend müssen wir uns in Zukunft anders aufstellen.
Aber die Erfahrung zeigt ja auch, Weihnachten kommt jedes Jahr auch extrem plötzlich.
Ja, das stimmt. Also das hat ja auch die Erfahrung des ursprünglichen IT-Sicherheitsgesetzes gezeigt. Erstmal stand ja das Thema Zertifizierung nach 27001 im Fokus. Und das war aus meiner Sicht auch irgendwo ein Stück weit immer die Schwäche in dem Ganzen, weil man hat sich sehr auf diese Zertifizierung gestürzt und sehr viel Dokumentation. Die wurde dann auch größtenteils, glaube ich, nicht unbedingt zum Stichtag fertig. Also ich glaube nicht, dass jeder dann pünktlich zertifiziert war. Aber man hat sich, denke ich, vor allem auch in der Zeit ein bisschen zu wenig um die eigentlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen in der Praxis gekümmert. Viel Dokumentation, viel Prozessbeschreibung mit einem manchmal, glaube ich, fragwürdigen Nutzen. Ist aber meine ganz persönliche Meinung.
Da bin ich voll bei dir. Du hast eine schöne Überleitung aufgemacht, und zwar die technisch-organisatorischen Maßnahmen. Da muss dem Datenschützer ja das Herz auch sofort aufgehen. Patrick, das ist vielleicht eher so eine Baustelle für dich. Die DSGVO sagt ja im Endeffekt auch, dass wir uns nach dem Stand der Technik richten müssten und da auch das Thema IT-Sicherheit ja jetzt nicht so ganz außen vor gelassen werden darf. Vielleicht ordnen wir das Ganze da auch noch mal ein bisschen ein. Anomalieerkennung und Datenschutz. Das wäre so mein Wunschthema. Wie steht ihr dazu? Wie seht ihr das? Wie kommt ihr damit in Berührung?
Also, ich meine, der Stand der Technik ist ja sowieso heiß diskutiert, wie man jüngst jetzt auch gesehen hat beim Thema der Transportverschlüsselung bei Berufsgeheimnisträgern. Insofern ist es immer Auslegungssache. Ich glaube, es wird durchaus Leute geben oder auch Bereiche oder Branchen geben, wo das mit zum Stand der Technik gehört, dass man bestimmte Überwachungsmaßnahmen hat. Auch da natürlich immer im Gratgang zwischen Mitarbeiterdaten schützen und Daten nutzen. Ich meine, wenn mal jemand so in Wireshark mal reingeguckt hat oder das mal einfach mal so laufen lässt, was da so im internen Netzwerk selbst bei Kleinstunternehmen schon so durchläuft, das ist ja schon gar nicht so wenig. Aber das, was ich natürlich mitbekomme, aber das ist nicht das, worauf du hinaus willst, ist natürlich die Frage zwischen Betriebsrat zum Beispiel und der Mitarbeiterüberwachung. Aber ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei den technisch-organisatorischen Maßnahmen. Ich meine, wir haben das Thema der Integrität, der Vertraulichkeit und der Verfügbarkeit. Und gerade das Thema der Verfügbarkeit, da setzt ja auch eigentlich das Thema Kritis-Verordnung an. Das muss ja irgendwie garantiert werden quasi. Ja, also man muss es irgendwie sicherstellen, dass die Dienste weiterlaufen. Und die Frage ist, wie kann ich garantieren, dass Dienste weiterlaufen? Ich muss ja erstmal, also in dem Moment, wo sie nicht mehr laufen, ist ja schon zu spät. Ja, da habe ich ja eigentlich dann schon, na, ich will nicht sagen, dagegen verstoßen, aber da habe ich ja nicht gewährleistet, dass die Systeme laufen. Und ich glaube, dieses geeignete Mittel zum Aufrechterhalten, jetzt außer vielleicht eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, ich glaube, da fehlt's. vielen Unternehmen. Alex, was ist da deine Ansicht dazu? Gehört es zu den technisch-organisatorischen Maßnahmen zwingend dazu, oder?
Zwingend wäre dann wahrscheinlich eine Übertreibung. Da kommt es auf den Fall an. Es kommt auf sicherlich auch auf die Größe des Unternehmens an, denn eine Maßnahme, die ich treffe zum Schutz der Informations- und IT-Sicherheit, muss ja auch immer in einem angemessenen Verhältnis stehen zu dem Nutzen. Also es ist sicherlich nicht angemessen zu sagen, ja, wir geben jetzt 40.000 Euro aus für eine Anomalieerkennungslösung oder eine Dienstleistung, sind aber ein Unternehmen, was im Jahr nur 700.000 Euro Umsatz macht. Also das ist jetzt mal als plakatives Beispiel natürlich total unverhältnismäßig. Das muss also im Verhältnis stehen zu dem Risiko. Und darüber wollten wir heute auch noch etwas mehr sprechen.
Genau. Ein schönes Stichwort, das Thema Risiko. Ich bin immer bei den technisch-organisatorischen Maßnahmen bzw. Stand der Technik. Ich sehe das so ähnlich wie du, Alex. Also im Endeffekt, es kommt auf die Branche drauf an, es kommt auf die angebotenen Dienste drauf an. Und Anomalieerkennung ist ja quasi in Anführungsstrichen nur ein Mittel, herauszufinden, dass ich vielleicht kompromittiert worden bin. Dann gibt es ja mit Sicherheit noch andere Herangehensweisen, ne, klassischen Perimeterschutz etc. pp., wobei wir ja schon letztes Mal gesagt haben, dass der nicht unbedingt ausreichend ist, um halt das Thema Verfügbarkeit und auch Vertraulichkeit im Endeffekt aufrechtzuerhalten. Insofern denke ich schon, dass Anomalieerkennung mit in den Stand der Technik reinspielt, abhängig von der Branche. Na, kleine Handwerker vielleicht nicht. Wenn ich im Bankenumfeld unterwegs bin, dann ist es wahrscheinlich doch eher normal.
Aber bei dem Punkt ja auch mal Butter bei die Fische, wie man so schön sagt. Du hast es gerade angesprochen, es muss in Relation stehen auch zum Geld. Da ist es ja schon, also wir drei haben schon Erfahrung, was es bedeutet, wenn ein Unternehmen wirklich kompromittiert wurde. Also die klassischen Verschlüsselungstrojaner. Ich habe da schon viel gesehen und viel gehört. Vielleicht aus deiner Perspektive, über welche Kosten redet man da, wenn dann mal sowas beim Unternehmen passiert? Klar, das kann man pauschal nicht sagen, aber vielleicht gibt es ja so Größen oder Kriterien, woran man das messen kann.
Ja, das kann man sehr gut messen mittlerweile. Es gibt auch mittlerweile recht gute Statistiken, die einerseits von Versicherern gepflegt werden, aus der sehr versicherungslastigen Perspektive, als auch aus Sicht von anderen Anbietern, die das eher, würde ich sagen, ganzheitlich betrachten. Ich unterteile das jetzt mal in drei Aspekte oder drei wesentliche. Das eine ist, was kostet mich der Feuerwehreinsatz? Also ich stelle fest, es brennt und brauche jetzt jemand, der mir hilft beim Löschen. Dann haben wir den Faktor, um jetzt bei dem Beispiel Ransomware zu bleiben, des Lösegelds. Und dann haben wir die Betriebsunterbrechung. Das sind nicht die einzigen, aber die drei wesentlichen Faktoren, wenn es jetzt um die initialen Kosten geht. Ein Feuerwehreinsatz, also das heißt, ein Forensikteam oder vielleicht ist es auch nur ein Duo, das mir hilft, erstmal in der größten Not meine Systeme so weit wiederherzustellen, dass ich einigermaßen normal arbeiten kann. Und größeren Schaden vom Rest der Infrastruktur abzuwenden. Da ist man sehr schnell, auch bei einem mittelständischen Unternehmen ist man da sehr schnell im sechsstelligen Bereich. Sehr schnell, geht ruckzuck. Weil es liegt natürlich in der Natur der Sache. Meistens treten Ransomware-Vorfälle außerhalb der Bürozeiten auf. Dann möchte ich ja aber trotzdem, dass jemand gleich springt, auch wenn es Sonntag ist. Das geht natürlich sehr schnell ins Geld. Dann ist die Realität, dass in vielen Fällen, auch wenn es jetzt beispielsweise von einem LKA immer wieder nicht empfohlen wird oder davon abgeraten wird, wird in vielen Fällen eben doch Lösegeld gezahlt. Je nachdem, wo man guckt, wenn man fragt, welche Erhebungen man sich anschaut, kann man meiner Einschätzung nach sagen, dass es größer 50% sind. Also größer 50% der von Ransomware Betroffenen zahlen. Das heißt nicht unbedingt, dass es gleich der geforderte Maximalbetrag ist, aber sie zahlen. Und da ist der Durchschnitt, das ist auch eine sehr aktuelle Zahl, das ist von einem amerikanischen Unternehmen, aber das sind weltweite Erhebungen, ein amerikanisches Unternehmen namens Coveware, die im Q3 diesen Jahres den Durchschnitt ermittelt haben in Höhe von 120.000 Euro Lösegeld.
Das ist ja quasi ein
Durchschnitt.
Schnapper.
Ja.
Das deckt sich aber tatsächlich auch mit dem, was ich aus der Praxis gehört habe. Man kennt ja Leute und die kennen vielleicht auch Leute, die vielleicht davon betroffen sind. Nee, also ich habe vor kurzem gehört, hier so ein kleines, also was heißt kleines, mittelständisches, regionales Autohaus, 50.000 Euro und die haben bezahlt.
Ja, es ist ja auch so, die Lösegeld oder Ransomware-Fraktion macht ja auch ihre Hausaufgaben vorher. Das heißt, wenn ein Unternehmen kompromittiert worden ist, bevor man dann eine Lösegeldforderung stellt, recherchiert man auch ziemlich genau, wie groß ist das Unternehmen, was haben die denn für finanzielle Möglichkeiten und so weiter und so weiter. Das ist ja alles auch kein Hexenwerk, es ist nur Fleißarbeit.
Ist halt blöd, man kann denen ja auch dann nichts vormachen. Man kann ja nicht sagen, wir haben das Geld nicht. Wenn die sagen, ja gut, aber also in der Bankkontoabrechnung vom letzten Monat, Stichtag, hatten sie aber 1,5 Millionen Cash auf dem Konto. Da tut ihnen doch 200.000 Euro nicht weh.
Ja, oder wenn die Ransomware-Fraktion so weit ist oder das Unternehmen schon so weit ausgekundschaftet haben, dass sie wissen, was sie für Versicherungssummen in ihrer Cyberversicherung haben. Ja, so weit geht das ja. Aber man ist da also ruckzuck bei einer Viertelmillion. Nur für den Feuerwehreinsatz und das Lösegeld. Und dann kommt noch das Thema Betriebsunterbrechung dazu. Und im Schnitt wieder je nach Erhebung, je nachdem, wie man fragt oder welchen Bericht man sich anschaut, ist die Rede von Betriebsunterbrechungen von größer 20 Tagen. Und das ist viel. Ne?
Ja,
Und
das sollte jeder Geschäftsführer ja relativ einfach ausrechnen können, was ihn einen Tag Betriebsunterbrechung kostet.
ja, zumindest im Produktionsbereich weiß das ein Unternehmen sehr, sehr genau, was das bedeutet. In anderen Bereichen wird es dann schnell etwas diffuser, weil ja, es da nicht unbedingt um Stückzahlen geht. Aber das heißt, der Kostenrahmen, also wenn man dann die Betriebsunterbrechung hinzurechnet, das ist natürlich jetzt eine Frage der Größe des Unternehmens, aber die Kosten sind erheblich. Und dann kommen noch so ein paar Unbekannte dazu, nämlich es kann sein, dass man Hardware-Komponenten ersetzen muss oder dieses eben vorsorglich tut. Es kann auch sein, dass man tatsächlich Datenverlust erlitten hat, mit allen Konsequenzen, die da dran hängen, wenn jetzt dadurch auch noch personenbezogene Daten irgendwo gelandet sind. Dann muss man auch noch den Weg zur Datenschutzbehörde gehen und muss sich mit diesem ganzen Prozess auseinandersetzen. Man muss es gegebenenfalls dann ja auch seinen Kunden oder den betroffenen Personen mitteilen und so weiter und so weiter.
Und wehe, es resultiert aus einem Verstoß aus der DSGVO, dann potenziell auch noch der immaterielle Schadensersatz nach Artikel 82.
Das kommt alles noch dazu. Was interessant ist, das scheint auch ein Trend zu sein. Das ist vor allem wie immer so ein Trend, der aus USA rüberschwappt. Und zwar zeichnet sich in USA in Bezug auf das Ransomware-Thema ab, dass eben die Größe der Unternehmen, die von Ransomware-Angriffen betroffen sind, etwas abnimmt. Also früher, oder was heißt früher? Vor nicht allzu langer Zeit hat man in Bezug auf Ransomware von dem sogenannten Big Game Hunting gesprochen. Also das heißt, man hat sich möglichst große Unternehmen ausgesucht, weil gesagt, die haben viel, da haben wir jemanden, mit dem wir sprechen können und können möglichst viel abräumen. Das scheint sich etwas verändert zu haben, weil das ist so ein Gemunkel. Naja, wenn man jetzt kleinere Unternehmen ins Visier nimmt, Das wird medial und politisch auch nicht so ein Riesenthema. Man ist mehr unterm Radar. Außerdem gibt es ja dann noch deutlich mehr Ziele. Und, das ist der ganz wichtige Punkt dabei, die sind von ihrer, was ihre Schutzmaßnahmen angeht, bei weitem nicht so gut aufgestellt wie die Großen.
Na, ich meine, das geht ja einher mit den klassischen Supply Chain Attacks, wo halt nicht die Großen wirklich direkt angegriffen werden, sondern man versucht halt über Zulieferer oder Kooperationsketten sein Ziel zu erreichen.
Wie beim Penetrationstest, ne? Ich suche mir natürlich das Glied in der Kette, was am schwächsten ist, und da haue ich drauf, ne? Also dazu kommt, glaube ich, auch noch, auch aus persönlicher Erfahrung, dass von der normalen Polizei, wo brauchen wir gar nicht reden in so einem Fall, aber dass selbst die Zentralstellen für Cybercrime bei kleineren Fällen zwar immer sagen, ja, bitte zahlt nicht, aber eben auch sagen, ja, wir können Ihnen da nicht helfen. Und somit sind die Unternehmen auch komplett auf sich alleine gestellt. Und ich hatte da vor kurzem auch einen Bericht gesehen über einen kleinen Zulieferer, auch irgendwie, was war das, 50 Mitarbeiter oder so, der so, Zitat, ich hätte niemals geglaubt, dass wir kleines Unternehmen Ziel von solchen Hackerangriffen werden. Ja, und der hatte kein Backup, ja, und der hat im Endeffekt hinterher, ich glaube, die wollten ursprünglich 250.000 Euro Lösegeld, und er hat dann auch gesagt, auch entgegen der Empfehlung von den Behörden hat er dann gezahlt, hat aber verhandelt eben auf, ich glaube, der hat das, glaube ich, auf die Hälfte reduziert, 125 oder so. 125.000 hat er aber bezahlt. Und für ein kleines Unternehmen 125.000, das fehlt ja auch einfach, das ist einfach weg. Und ein Schelm, ja, wer denkt, ich habe ja dann bezahlt und habe ich ja meine Daten zurück, weil dann geht es ja eigentlich erst los. Ja, dann muss ich ja trotzdem sicherstellen, dass ich nicht irgendwo doch nochmal die Software habe, ja, und dass nicht irgendein, dass die Gruppe nicht sagt, oh, hat doch schon mal geklappt, jetzt legen wir den Hebel einfach nochmal um und verschlüsseln nochmal mit einem anderen Schlüssel und mal gucken, ob der nochmal bezahlt. Und entweder wir nehmen noch mehr oder...
Vor allem, weil die Angriffe ja immer ja zweiteilig sind. Das eine ist, ich verschlüssele und erpresse, und gleichzeitig habe ich aber als Hebel mir vorher schon Daten gesichert. Also eine Datenexfiltration hat schon stattgefunden. Und ich nutze das als Hebel, um zu sagen, naja, wenn du nicht zahlst, dann können wir nicht entschlüsseln oder wollen nicht, und gleichzeitig werden wir auch Daten veröffentlichen beziehungsweise veräußern, vermarkten.
Das habe ich letztens gesehen, ne? Dass die Daten jetzt, wo war es, von einem Mittelständler, die kompletten Geschäftsberichte und internen Sachen irgendwie für 18.000 Euro oder so im Darknet dann verkauft wurden. Also quasi so, hey, lieber Mitbewerber, falls ihr Interesse habt an super streng geheimen Produktionspapieren von der Firma XY, dann könnt ihr das hier bei uns käuflich erwerben.
Ja, und das ist der Grund, warum die also aus der Strafverfolgungsseite, auf der Strafverfolgungsseite jetzt beim LKA irgendwo auch richtigerweise davon abraten, Lösegeld zu zahlen, weil sie sagen, ja, du weißt nie, was vorher vielleicht schon an Daten abgeflossen ist, und nur weil man einmal diese Lösegeldforderung befriedet hat, heißt noch lange nicht, dass man nicht später wieder in der Situation ist, wo ein Externer sagt, ja, ich habe aber so und so viel Gigabyte von euren Daten und da wird schon was drin sein, was ihr nicht veröffentlicht.
Ja. Genau, also wir sind ja da im klassischen Arms Race unterwegs und zwischen Gut und Böse, wie immer, der Krieg der Welten sozusagen, und ganz am Ende von der klassischen Kill Chain, von der Angriffskette, steht ja meistens dann erst die Verschlüsselung. Das heißt also, alles, was vorher gelaufen ist, ist dann schon durch, wie du gesagt hast, Datenexfiltration, ja. Teilweise im Unternehmen einfach mal 6 bis 9 Monate den Leuten über die Schulter gucken, was die da so treiben und was da noch an interessanten Informationen unterwegs ist. Und naja, ganz am Ende steht dann meistens dann halt die Erpressung tatsächlich. Und auch an der Stelle kommt man ja relativ schnell zu dem Punkt, dass man fast immer einen Datenschutzverstoß hat. Ja, weil man müsste ja eigentlich erstmal ausschließen können, dass innerhalb der letzten, meinetwegen 6 bis 9 Monate, überhaupt keine personenbezogenen Daten an Dritte quasi offengelegt worden sind. Und den Beweis wüsste ich nicht, wie ein Unternehmen das so einfach führen kann.
Ja. Nee, Keine Chance eigentlich, keine Chance. Das ist ja dann so witzig, wenn dann die Daten irgendwann irgendwo auftauchen und dann fragt man sich halt, woher kommen die denn überhaupt? Ja, aber noch eine Frage, die ich gerade dazu habe. Also Alex, kann ich mir das dann so vorstellen, dass ihr genau das dann, also dass im Endeffekt ist der Ansatz ja genau da, ne? Du hast ja gerade gesagt, dass vorher die Daten abfließen, bevor er überhaupt verschlüsselt wird. Und sowas kann man dann auch, das frage ich jetzt auch total unbedarft, sowas kann man dann zum Beispiel auch erkennen. Also wenn man da sagt, okay, Moment, ja. Also wäre ja eine Anomalie, ja, dass man sagt, hey, guck mal, hier fließen jetzt auf einmal, habt ihr hier 5 Terabyte pro Stunde, also wenn es die Leitung hergibt, ich hatte mal so einen Server, der hat sowas gemacht, 5 Terabyte pro Stunde wird hier durch die Gegend geschossen, das ist nicht normal.
Ja. Ja, genau dazu ist es ja da, weil das letztendlich ja dann ein Verhalten ist der Infrastruktur, das man in dieser Form dann noch nicht gesehen hat. Und wenn jetzt beispielsweise man sieht, dass es Kommunikationsverbindungen gibt in Richtung Dropbox, in einer Art und Weise oder zu einem Zeitpunkt oder von einem bestimmten Host, wie man es bis dato noch nicht gesehen hat, dann ist das in jedem Fall erstmal eine überprüfenswerte Verbindung oder ein überprüfenswerter Sachverhalt. Und das würde dann in der Form dann auch alarmiert werden, ganz klar.
Und das ist auch doch genau jetzt, fällt mir jetzt gerade auf, auch dann konträr zu dem, was man so unter dem bloßen, simplen Schwachstellen-Scan unterscheidet, oder? Also das ist doch dann genau der Unterschied, oder? Das ist wahrscheinlich ein Teil davon.
Der Schwachstellen-Scan, der setzt etwas früher an. Also wenn man jetzt auf den Begriff von Matthias jetzt zurückgehen möchte, also der sogenannten Killchain, dann ist das im Prozess als Verteidigungsmaßnahme viel früher dran. Das heißt, bei der Schwachstelle geht es ja darum, ich möchte das, was ich einem potenziellen Angreifer an Angriffsfläche biete, möglichst frühzeitig selbst erkennen und frühzeitig beseitigen. Also um dann halt das Beispiel des Hauses zu nehmen, weil so kann man das jedem recht gut nahebringen. Wenn bei meinem Kellerfenster das Fenster immer auf Kipp steht, wenn jemand das Haus verlässt, dann sollte man das möglichst peilen, weil das ein klassischer Einstiegspunkt wäre für einen Einbrecher. Und genauso ist es ja beim Schwachstellenscan. Ich möchte derartige einfache oder ausnutzbare Einfallstore frühzeitig erkennen und schließen. Das verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ich kompromittiert werde. Schließt es aber natürlich nicht grundsätzlich aus, weil das ist heutzutage nicht möglich. Man kann nicht sagen, ja, ich kann jede Kompromittierung ausschließen. Das kann ich wahrscheinlich nur, indem ich komplett offline gehe. Und auch dann ist es nicht ganz unmöglich. Also will ich dann trotzdem in der Lage sein, eben auch wenn ich alles dafür getan habe, dass ich nicht kompromittiert werde, möchte ich die Möglichkeit haben zu sehen, wenn sich plötzlich ein Verhalten in meiner Infrastruktur zeigt, was ich so in der Form früher noch nie beobachtet habe, weil dann muss ich mir das anschauen und gucken, ist das gewünscht oder ist es gefährlich?
Ich möchte dann nochmal auf das Beispiel von Patrick drauf zurückkommen, weil genau was du gesagt hast, das mit dem Erkennen, das ist ja die Herausforderung. Patrick hat ja jetzt im Endeffekt als Beispiel gebracht, dass der Server plötzlich 5 Terabyte pro Stunde an Daten aus dem Unternehmen rausschaufelt. Das ist ja vielleicht so ein Punkt, den würde ich als Administrator vielleicht noch in meinem Monitoring sehen, dass plötzlich die Netzwerkauslastung ins Exorbitante steigt, wenn ich denn rein zufällig mal wieder Beschwerden von den Mitarbeitern habe, dass wieder, weiß ich nicht, der Music Stream nicht funktioniert oder sowas. Viel schwieriger sind ja diese leisen Attacken, würde ich es mal nennen, ne? Was schon Richtung Cover-Channel oder ähnliches geht, wo halt in regelmäßigen Abständen einfach mal kleine Datenpakete verschickt werden, die halt im täglichen Gebrauch einfach dann eben nicht auffallen. Und ich glaube, da setzt auch die automatische Anomalieerkennung, hat da deutliche Vorteile gegenüber den Menschen, ne?
Richtig. Also auch da geht es ja darum, im Klein-Klein, so wie du es gerade beschrieben hast, bestimmtes Verhalten zu erkennen, was man in dieser Form in der Infrastruktur noch nicht beobachtet hat oder was anhand von Wissen, das man einbringt, oder das es auch in der Welt da draußen gibt, zum Beispiel in Form von dem sogenannten MITRE ATT&CK Framework, kann man anhand bestimmter Muster sehen oder anhand bestimmter Techniken, die dort verwandt werden, kann man zumindest darauf schließen, dass das ein Verhalten ist, was man nicht möchte. Also es geht einerseits darum, das Verhalten der Infrastruktur zu erlernen, andererseits geht es darum, Muster von Angriffsmethoden und Techniken zu kennen und diese zu detektieren.
Und damit schließt sich quasi wieder der Kreis, den wir letzte Woche ja auch gehabt haben, oder beziehungsweise bei der letzten Folge gehabt haben, wo es darum ging, dass die reine Detektion alleine nicht ausreicht, weil der Vorfall muss ja bewertet werden und dann muss gehandelt werden im Anschluss. Das Richtig. Ist ja quasi nur die rote Lampe, die irgendwo angeht und sagt von wegen, Vorsicht, hier mal genauer hingucken.
Richtig, ja. Ja. Also das ist sicherlich insbesondere im Mittelstand ein großes Thema. Dort hat man üblicherweise nicht die Teamstärke in der IT oder manchmal gibt es auch ein gesondertes Security-Team, das ist aber eher die Ausnahme. Meistens hat man dort nicht die Teamgröße, um dann solche Events genauer zu beleuchten und wirklich einzuordnen, ist das jetzt ein Thema, was man sich jetzt genauer anschauen muss? Ist das ein Risiko, ist das eine Gefahr oder nicht?
Genau, und dann geht es natürlich auch um Geschwindigkeit an der Stelle, ne? Also es funktioniert halt nicht, dass man dann erst anfängt, Wissen aufzubauen, sich das ATT&CK-Framework mal durchliest und überlegt, naja, könnte das vielleicht unter Umständen was sein, sondern an der Stelle sind dann quasi Experten gefragt, die dann relativ schnell sagen können, ja, das ist ein Vorfall, den ihr da habt.
Ja, richtig.
Genau. Ja. Genau. Was ich mir noch als Fragestellung aufgestellt habe, ist das Thema Ground Truth beziehungsweise die sogenannte Nulllinie. Das finde ich immer bei der Anomalieerkennung total spannend. Und zwar, es geht ja darum, Abweichung zu erkennen.
Ja.
Genau. Aber was ist denn das Normal Null? Also was ist denn die Nulllinie? Wie erkennt ihr die denn? Beziehungsweise habt ihr da irgendwo ein Vorgehensmodell, um halt die Nulllinie aufzunehmen, von der abgewichen wird?
Ja, das Vorgehensmodell besteht darin, dass man auf Basis der Daten, die man innerhalb des Unternehmens hat oder zur Verfügung hat, insbesondere halt auch im Netzwerkverkehr oder im Netzwerkverkehrsverhalten, dass man die sich über einen Zeitraum X anschaut und das dann immer als Bezugsgröße verwendet. Und da arbeiten wir üblicherweise, das ist auch eine Frage von wie viel Rechenleistung will ich da einsetzen, aber da arbeiten wir üblicherweise mit einer Datentiefe von, sagen wir mal, rund 2 Wochen.
Okay.
Du kannst es natürlich beliebig ausweiten, sagen, ja, also mein Referenzzeitraum sind vielleicht die Daten immer von den letzten 3 Monaten, aber das wird dann extrem rechenintensiv und da muss man auch so ein Stück weit abwägen zwischen Kosten und Nutzen.
Aber auch an der Stelle ist es ja auch wichtig, dass in diesen Grunddaten vom Prinzip noch kein Vorfall enthalten ist, ne? Weil sonst wird der Vorfall ja zur Normalität.
Ja, gut, das ist richtig. Da kann man jetzt lange drüber streiten. Du müsstest ja dann auch in der Lage sein, irgendwann an einen Punkt zu kommen in einem Unternehmen, wo du mit absoluter Sicherheit ausschließen kannst, dass aktuell alles in Ordnung ist. Ich denke mal, ein Stück weit muss man dann auch mit einem angemessenen Aufwand vorgehen. Denn so diesen absoluten Negativbeweis, den wirst du natürlich nicht erbringen können. Aber zumindest nochmal, was du machen kannst, also wenn man jetzt sich das Wirkprinzip der Anomalieerkennung anschaut, es ist ja so, ich glaube, in der letzten Folge hatten wir ja auch über das Uniklinikum in Düsseldorf gesprochen. Und da hatten wir ja darüber gesprochen, dass wir einen riesigen zeitlichen Versatz hatten zwischen dem Zeitpunkt der Kompromittierung und dem Zeitpunkt, an dem was passiert ist. Da reden wir von etwa einem Jahr. Ein Jahr. Was interessanterweise auch bei diesem IBM Data Breach Report immer ungefähr gleich ist. Also die Dauer zwischen zwischen Zeitpunkt der Kompromittierung und Erkennung liegt immer ungefähr bei 280 oder 300 Tagen. Ne? Also passt ganz gut zu dem Uniklinikum Düsseldorf. Also es ist ein sehr langer Zeitraum. Also sagen wir mal, wir kommen jetzt in das Uniklinikum in Düsseldorf mit einer Anomalieerkennung, aber eben nicht im Oktober 19 beim vermutlichen Zeitpunkt der Kompromittierung, sondern erst 9 Monate später. Dann, jetzt könntest du ja sagen, ja, dann bist du ja nicht was, also dann ist ja die Infrastruktur schon kompromittiert und dann ist das ja alles normal, was ihr dort seht, und gegebenenfalls erkennt ihr es ja dann nicht. Man könnte jetzt aber dann Folgendes sagen, naja, nur weil die Infrastruktur kompromittiert ist, ist es ja nicht so, dass dann keine Veränderungen mehr stattfinden, sondern Matthias, du weißt das besser als ich, du kommst ja aus der Virenscanner-Fraktion, werden ja dann auch Softwarekomponenten nachgeladen. Und das wird ja teilweise auch manuell bestückt, je nach Situation in der Infrastruktur. Und alleine durch dieses Nachladen verändert sich ja schon das Verhalten. Das ist ja nicht statisch. Es ist ja nicht so, dass dort 364 Tage etwas schlummert und am 365. Tag wird es aktiv. Sondern davor passieren ja noch Dinge dazwischen. Und das sind ja alles jeweils dann auch Anomalien, ist jeweils dann auch abnormales Verhalten, das man erkennen kann. Und dann dort auch eingreifen kann und dann schauen kann, okay, ich habe jetzt hier einen abnormalen Event oder etwas, was ein potenzielles Risiko darstellt. Und dann, so wie wir dann als Team vorgehen in unserer Arbeitsweise, in einem Security Operations Team, dann guckt man, gut, ich habe jetzt ein Event gefunden, das ist ein potenzielles Risiko. Jetzt muss ich aber mal gucken und mal zurückgehen, wo ist denn der Ursprung dieses Symptoms, das ich jetzt gerade beobachte. Und so kommt man dann Zug um Zug, wenn man seine Arbeit richtig macht, auch auf den Zeitpunkt der Kompromittierung zurück. Vorausgesetzt, dass man die Daten noch hat.
Ja, da bin ich bei dir. Aber genau der Punkt, da wollte ich drauf hinaus. Also im Endeffekt, wenn ihr die Anomalieerkennung bei einem Kunden aufsetzt, dann könnt ihr ja erstmal nicht wissen, ob er vielleicht schon kompromittiert ist oder nicht. Aber was ihr ja mit Sicherheit macht, ist, am Anfang wird die Anomalieerkennung wahrscheinlich mehr Alarme schlagen als vielleicht notwendig, weil ja das Verhalten erstmal gelernt werden muss. Und an der Stelle kommt natürlich wieder das Expertenwissen ins Spiel, ne? Weil ja. Diese Bewertung, ist das jetzt normal oder nicht, ist das jetzt okay, dass das diese Erkennung im Netzwerk stattfindet oder nicht, die muss ja bewertet werden. Und das heißt also, es reicht nicht aus, wenn ich mir einfach ein Tool kaufe, wo Anomalieerkennung dran steht und das installiere ich dann bei mir und danach ist die Welt in Ordnung, selbst wenn es automatisch lernen würde, sondern gerade dieses Herantasten an die Ground Truth, an das Normal, an die Nulllinie mit der entsprechenden Bewertung auf Expertenebene, das sorgt ja eigentlich erst für die richtige Sicherheit, unabhängig nachher von der Erkennung nachher.
Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Wir nennen das bei uns immer den Tod durch Alarmflut. Das ist auch schon vielen Unternehmen passiert.
Den kenne ich. Also ich habe gerade mal kurz bei uns hier so reingeguckt in die Sachen, die so als bloße Vulnerability-Scanner, die einfach so laufen. Also man hat halt ein gewisses Grundrauschen drin, obwohl die in dem Fall, wo ich jetzt gerade mal reingeguckt habe, schon die Parameter so eingestellt wurden, dass wirklich nur kritische Sachen oder wirklich nennenswerte Sachen auch überhaupt angezeigt werden. Aber klar, ne, das kennt man vielleicht auch von sich selber, wenn halt zum 5. Mal in der Woche beim Nebenhaus die Alarmanlage angeht oder beim Auto vor der Tür, dann guckt man nicht mehr, ob das jetzt vielleicht beim 10. Mal wirklich gerade geklaut wird oder da eingebrochen wird, sondern denkt sich so, ja, wird schon, ja, komm, ist eh wieder. Der hat wieder vergessen, die Alarmanlage auszumachen oder so, ne? Also, das ist natürlich genau das Gleiche und das muss man natürlich auch echt machen. Das ist das größte Problem, glaube ich. Und jeder, der schon mal in Logfiles reingeguckt hat oder solche Vulnerability-Scanner gesehen hat, der kennt, glaube ich, das Problem, ja. Okay, aber das ist ganz, also klingt ja auch super. Also genau da ist es ja wichtig, da reinzugucken und mit dem Expertenwissen auch die Sachen richtig zu bewerten und auch zu schauen, worauf reagiere ich und worauf reagiere ich nicht.
Ja.
Okay, dann eine Sache, die da das hattest du vorhin mal angesprochen, dass ja die Angreifer teilweise auch wissen, ob zum Beispiel eine Versicherung besteht, weil vielleicht die Versicherungspolice auf einem der Server abgelegt ist. Und einige Versicherungen beinhalten ja auch durchaus eine Lösegeldzahlung. Wahrscheinlich zum Unmut der Behörden, die immer sagen, bitte zahlen Sie nicht. Aber das haben die wahrscheinlich auch früher schon bei Menschenentführungen immer gesagt, bitte zahlen Sie nicht. Wobei da man noch die Möglichkeit hatte, meistens ja irgendwen, der das Geld abholt, auch tatsächlich zu greifen. Das ist ja heutzutage durchaus komplizierter. Was ist so deine Meinung zu diesen Cyberversicherungen? Merkst du da irgendwie einen Anstieg oder fragen euch die Kunden das oder macht das überhaupt Sinn? Also ja gut, Versicherung Sinn machen ist immer so eine sehr subjektive Entscheidung, aber wie ist so deine Wahrnehmung davon?
Also meine Wahrnehmung ist, dass im Laufe dieses Jahres, also im Laufe 2021, ist das Thema Cyberversicherung akuter geworden. Man merkt es in Gesprächen, dass das nicht mehr so ein Nebenkriegsschauplatz ist, sondern in vielen Unternehmen, auch kleineren Mittelständlern, durchaus akut geworden ist. Und das hat mehrere Gründe. Also einmal, die Kosten für die Cyberversicherung steigen rasant. Also da gibt es auch wieder unterschiedliche Quellen, die man da heranziehen kann, also von großen Maklern wie Marsh oder also einem Cyberversicherer wie einer Hiscox. Aber da ist die Rede von durchschnittlichen Steigerungen der Prämien von 40% im Durchschnitt. Allerdings gibt es auch viele Unternehmen, wo die Prämien um 400 bis 500% gestiegen sind. Das wissen wir auch aus eigener Erfahrung mit Kunden, die ja so leidvolle Erfahrungen gerade durchmachen oder Diskussionen führen mit ihren Cyberversichern. Also die Prämien steigen. Gleichzeitig setzen die Versicherer auch deutlich höhere Anforderungen, was Schutzmaßnahmen angeht, also das heißt technisch und organisatorisch. Da gibt es mittlerweile umfangreiche Fragebögen und Erhebungen. Und diese Fragebögen, da werden auch Themen wie Angriffserkennung erwähnt, ja, habt ihr das nicht? Und das übrigens bei Fragebögen, die Unternehmen bekommen, die einen Jahresumsatz haben von bis zu 10 Millionen. Also das sind jetzt auch noch nicht die großen Player. Oder da wird davon gesprochen, Schwachstellenmanagement, habt ihr das? Wie macht ihr das? Und das ist natürlich der Punkt, der relativ gefährlich ist, weil man kann natürlich das ankreuzen und sagen, ja, wir machen Schwachstellenmanagement, auch wenn es vielleicht nur das ist, ja, wir spielen ab und zu mal Windows Update ein, das ist aber kein Schwachstellenmanagement. Und dann später etwas passiert und man dann mit dem Schaden zur Versicherung geht, die Versicherung dann erstmal sagt, so, jetzt machen wir erstmal ein Audit, was ihr da eigentlich an Schutzmaßnahmen umgesetzt habt und wie. Und habt ihr das nach dem Stand der Technik gemacht? Und ich glaube, da wird es sehr haarig, denn das Grundproblem in der Branche ist, dass die Schadensquote für die Versicherung bei über 100% liegt. Stand heute. Das heißt, das ist kein profitables Geschäft. Die machen das ja auch nicht zum Spaß. Das heißt also, es muss irgendwas passieren. Das heißt, die Prämien steigen. Andererseits werden sie genauer hingucken bei der Schadenregulierung. Und der dritte Aspekt ist, dass die Ausschlüsse eben zunehmen. Und da gibt es so ein paar ganz, ganz interessante Situationen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal eine Versicherungssumme von 500.000 Euro, dann rechnet man üblicherweise mit einer Prämiensumme von ungefähr, sagen wir, 1,5 bis 2% pro Million an Schadenssumme. Es ist dann so, das gibt dann so einen Passus, wenn man weiter unten guckt und sagt, ja, aber für eine Cyber-Betriebsunterbrechung aus technischen Gründen nur bis zu 100.000. Also das heißt, es wird gedeckelt. Ne? Also muss man aber schon, weil man denkt, ah, ich habe eine Schadenssumme von 500.000. Okay. Aber jetzt scrolle ich weiter runter und sage, ah ja, da gibt es jetzt schon einen Ausschluss. Also wenn ich eine Cyber-Betriebsunterbrechung habe, was schon ein lustiger Begriff ist, dann ist das gedeckelt auf 100.000. Also nur 20% der eigentlichen Versicherungssumme. Und dann steht da noch weiter unten und die ersten 12 Stunden der Cyberunterbrechung, der Cyberbetriebsunterbrechung, die sind Selbstbeteiligung.
Ja, genau.
Ja, also das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen, aber da merkt man schon, aha, das wird rucki-zucki wird das ausgedünnt, also dann, wenn es ans Eingemachte geht. Oder eben, man hat als Produktionsunternehmen also eine ganz normale Haftpflichtversicherung und dort ist üblicherweise dann auch die Betriebsunterbrechung mitversichert. Jetzt ist es aber so, dass diese Versicherung mittlerweile ausschließen, die Betriebsunterbrechung zu übernehmen, wenn die Betriebsunterbrechung aufgrund eines Cyberangriffs erfolgt ist.
Das kennen wir so ein bisschen von Corona, ne? Da hatten wir das gleiche Thema, ne? Irgendwie alle waren wegen behördlicher Schließung, war überall versichert,
ja.
Aber nicht wegen behördlicher Schließung aufgrund von Corona. Also ist das jetzt ausgeschlossen, weil stand ja nicht explizit drin, ne? So.
Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, das wird einfach viel, viel haariger und viel, viel schwieriger. Und man kommt schon an einen Punkt, wo manche sagen, naja, ich kann eine Cyberversicherung abschließen, aber ich muss mir darüber im Klaren sein, wenn, dann decke ich nur einen Teil meines wirtschaftlichen Risikos ab. Und teilweise muss man so viele Risiken selbst versichern, wie es so schön heißt, dass sich die Frage stellt, naja, brauche ich das eigentlich überhaupt? Ist das sinnvoll? Oder ist es nicht besser, ich investiere das Geld von vornherein gleich in Präventionsmaßnahmen?
Ja, das ist ja leider so der Klassiker bei Versicherungen. Ne? Man bezahlt unglaublich viel und dann hat man den Schaden und dann sagt die Versicherung, nee, ach, das tut mir leid, genau der Fall, wenn da jemand bei Ihnen durchs Dachfenster geht, das ist nicht passiert, nur wenn einer bei Ihnen ein Seitenfenster aufhebelt, ja, so, weil Glasbruch oder was weiß ich, ja, keine Ahnung, das ist dann, ja, mein Eindruck ist im Übrigen auch, dass die Leute, die oder die Unternehmen, die bisher keine Cyberversicherung haben, die auch da wirklich das abdeckt, in deren Haut möchte ich nicht stecken, muss ich echt sagen. Ich möchte mich auch gerade jetzt nicht neu versichern müssen gegen Cyberversicherung. Wir haben glücklicherweise so eine Sache, Gott, soll man sowas sagen? Naja, ich weiß auf jeden Fall, ich kenne genug Unternehmen, die eine entsprechende Versicherung schon lange haben, zu einem angemessenen Preis. Aber ich weiß auch, wir haben ja auch teilweise direkten Kontakt zu Versicherern. Jetzt nicht im Sinne von einem Schadensregulierer, wir haben Schaden, sondern ja wirklich auch zu den Leuten in den Abteilungen, die einfach auch so Policen mitschreiben und mitentwickeln und einfach die sehr nah in der Szene sind. Und die haben mir damals schon gesagt, dass das einfach eigentlich ein unkalkulierbares Risiko ist, weil die auch zu dem Zeitpunkt die Versicherer, das ist vielleicht 5 Jahre her, die Versicherer gar nicht sagen können oder konnten, was kommt denn da überhaupt auf die Leute zu? Also wohin entwickelt sich das Ganze? Da war das Erpressungsthema gar nicht so ein Ding. Da war dann eher so, man wurde gehackt, irgendwas ist kaputt gegangen, weil man irgendwie Kryptominer drauf hatte oder irgendwie ein DDoS und irgendwelche Sachen gingen nicht mehr, Produktionsausfall, Maschinen kaputt gegangen, was auch immer. Das war ja noch halbwegs überschaubar, aber bei so einem Ransomware-Angriff ist ja wirklich, also mal ganz ehrlich, das komplette Netzwerk ist Schrott. Also man muss ja wirklich vom Scratch einfach alles neu machen, prüfen und alles komplett neu aufbauen. Ich kenne tatsächlich einen Fall von einem Kunden, die wurden gleich zweimal heimgesucht von einem Verschlüsselungstrojaner. Bei beiden Malen hat die Versicherung bezahlt und der Schaden war höher als 10 Jahre Versicherungspolice. Also für die hat sich's gelohnt, für die Versicherung natürlich nicht.
Ja, die Frage ist, ob die Versicherung dann beim nächsten Kündigungstermin dann auch nicht vielleicht mal ja, die Kündigungsmöglichkeit sieht. Ja. Das ist jetzt tatsächlich war auch dieses Jahr wirklich ein Thema gewesen, Land auf, Land ab, dass zu dem Kündigungstermin 30.09. Einige Versicherungen gesagt haben, nee, also auf der Basis nicht mehr. Und ja, es steigen Prämien, die Ausschlüsse kommen dazu. Oder sie sagen, nee, also auf Basis eures aktuellen Stand, was eure Schutzmaßnahmen angeht, machen wir es gar nicht. Passiert
Das
auch.
ist schon. Das ist schon echt übel, ne? Aber gut, dann am Ende muss man sowieso als Unternehmen ist man immer ja der Blöde. Also ich meine, und generell, wer den Schaden hat, hat halt den Schaden. Also uns ist erneut, wir haben irgendwie ein Firmenfahrzeug, da fährt dauernd jemand rein. Ich weiß auch nicht, das zieht, es scheint irgendein Magnet zu haben. Das ist noch nicht so alt und hat jetzt wieder mal einen Schaden und diesmal ist dann die Person auch wieder abgehauen und das hat keiner gesehen. Was das für eine Rennerei ist, auch da, ja. Und am Ende bleibt man auf dem Schaden sitzen. Und ich glaube, so ist es dann auch bei einem Ransomware-Angriff. Was ich in dem Zuge noch spannend finde, auch wenn es jetzt nicht direkt was mit der Anomalieerkennung, also nicht direkt, nur indirekt was mit der Anomalieerkennung zu tun hat, dass Unternehmen trotzdem nicht verstehen, oder falsch, sie verstehen es schon, aber sie handeln nicht das Thema Awareness ausgiebig ab. Also wir kennen ja viele Kollegen und befreundete Unternehmen, die auch in dem Bereich Awareness sehr viel unterwegs sind. Ich glaube, wir alle kennen auch die großen Kollegen aus dem Kölner Umfeld, die mittlerweile überregional bekannt sind. Aber im Mittelstand und im mittelständischen Bereich oder die Unternehmen, die du gerade angesprochen hast, die jetzt auch gehäuft angegriffen werden, da habe ich das Gefühl, das sehen die Geschäftsführer nicht. Alle haben irgendwie, also ich glaube, es setzt sich so langsam durch, ich brauche eine Versicherung oder ich habe Angst oder ich kann auch getroffen werden. Aber diesen Katalog von Sicherungsmaßnahmen ist da nicht erkannt. Was ist so denn, aber wie ist das denn bei euch mit der Anomalieerkennung? Ist da, müsst ihr da viel Überzeugungsarbeit leisten, um die Geschäftsführung abzuholen in kleinen mittelständischen Betrieben oder sind die dann schon, wenn ihr fertig seid mit eurem Vortrag, so aware, dass sie sagen, jo, das ist der Weg, das brauchen wir, eigentlich geht es gar nicht ohne.
Ich weiß nicht, ob wir das in der ersten Runde schon mal kurz andiskutiert haben. Es kommt natürlich auf die Größe des Unternehmens an, aber ich meine auch, dass es auf den Reifegrad aus IT und Informationssicherheit ankommt. Also wenn ich mich mit Anomalieerkennung auseinandersetze, dann glaube ich, dass im Vorfeld das ein oder andere schon mal in dem Bereich gelöst sein sollte. Also das heißt, dass man irgendwie, wenn man ein klares Richtlinienkonstrukt hat in dem Unternehmen, dass man zum Beispiel eine gescheite Network Access Control Lösung hat oder dass man sich wirklich, ob nun zu Fuß oder automatisiert wirklich um Schwachstellenerkennung und Management kümmert, weil das sind so Grundvoraussetzungen und Bausteine, wo also aus der technischen Sicht, wo ich sagen würde, naja, wenn ich das nicht gemacht habe, ist es vielleicht nicht so wahnsinnig sinnvoll, gleich auf die Angriffserkennung zu springen, weil die Angriffserkennung setzt auch so eine gewisse organisatorische Reife voraus. Ich muss Natürlich kann ich die Dienstleistung mir einkaufen oder oder sozusagen fast den kompletten Prozess inklusive der Technik. Aber am Ende dieses Prozesses steht immer von Zeit zu Zeit ein kritischer Event, also der technisch erkannt wurde und dann durch Experten begutachtet wurde und sagen, ja, das könnte tatsächlich ein Problem sein. Dann brauche ich in diesem Prozess, kann auch ein einfacher Prozess sein, aber ich brauche einen Ansprechpartner in der IT, dem klar ist, aha, okay, wir haben jetzt also eine potenzielle Bedrohung erkannt und wir müssen jetzt dieses und jenes tun, um das Problem zu heilen, also die Ursache. Das kann auch soweit durch den Dienstleister vorgegeben sein, sagt, ja gut, da musst du vielleicht die und die Konfigurationsänderungen machen oder du musst die und die Regel temporär einstellen in deiner Firewall, wie auch immer, aber es muss jemand machen.
Ja, das ist so ein bisschen vergleichbar auch, was ich manchmal sehe. Mein Lieblingsthema ist ja Videoüberwachung. Was bringt einem die beste Videoüberwachung, wenn ich die Eingangstür nicht abschließe oder auf dem Hof keine Beleuchtung habe und irgendwie alles irgendwo ungeschützt rumsteht? Dann bringt mir die Videoüberwachung, wo ich dann sehen kann, dass da jemand hergelaufen ist und was geklaut hat. das bringt mir dann am Ende des Tages auch nichts, weil den Schaden habe ich trotzdem. Und im besten Fall habe ich ja noch auf die Videoüberwachung hingewiesen und dann ist der natürlich verschleiert. Und dann bringt mir das eben auch nichts. Deswegen ist es wahrscheinlich da genauso, dass ich erstmal überhaupt ein Grundniveau haben muss. Ich muss erstmal die Tür abschließen, damit ich überhaupt dahinter überwachen kann, ob da jemand durch diese eigentlich geschlossene Tür durchläuft.
Ja. Grundsätzlich ist es aber so, also um das vielleicht noch abzurunden, dass das Unternehmen, die schon mal einen Vorfall in irgendeiner Form hatten, dass sie empfänglicher sind für entsprechende Maßnahmen. Bei denjenigen, die entweder aufgrund von Glück oder Verstand noch keine schwerwiegenden Vorfälle hatten, dann ist das natürlich mehr Diskussionsklar.
Eine letzte Frage muss ich noch stellen und dann bedanke ich mich für deine Zeit. Aus wirklich total egoistischem Interesse. Gibt es einen Unterschied zwischen Mac- und Windows-Infrastruktur? Also die, wo du so sagst, rein aus der Erfahrung heraus, wenn ich eine reine Mac-Infrastruktur habe, dann sehen wir weniger Fälle als in der Windows-Infrastruktur?
Ich muss jetzt gestehen, also jetzt wirklich im Kontext der Anomalieerkennung haben noch keine reine Mac-Infrastruktur in einem geschäftlichen oder im Enterprise-Umfeld gesehen.
Stimmt, ja, das ist sehr selten, ja.
Da gibt es, glaube ich, sehr, sehr wenige und dann sind das wahrscheinlich am Ende eher noch so kreative, ja, die dann Grafikdesign.
Die, glaube ich, die schlimmsten sind. Ich glaube, die klicken auf alles, was sie sehen.
Und sonst ist es natürlich so, ja, die meisten Angriffe finden im Windows-Umfeld statt. Ja. Aber
ich habe verstanden,
an der Technik festmachen, sondern es ist einfach eine Frage der Masse.
Klar.
Okay. Natürlich, ja, und man darf nicht vergessen, das Herz eines jeden Unternehmens, also zumindest in der Office-Welt, hängt nun mal im Active Directory und das ist nun mal ein Microsoft-Produkt und dementsprechend drehen sich auch alle potenziellen Angreifer irgendwo um eine Windows-lastige Welt.
Ich würde es ja nicht anders machen.
Das Gesetz der Wahrscheinlichkeiten und der Trefferzonen, ne? Genau. Ich fand einen Punkt, den Alex gerade so ganz nebenbei erwähnt hat, der das ganz nebenbei erwähnt hat, fand ich total super vielleicht als Schlusswort. Und zwar, du sagst, die Leute, die schon mal auf die Nase gefallen sind, die sind danach aware und beschäftigen sich mit dem Thema. Ich hoffe, dass wir vielleicht mit der Podcast-Reihe und auch mit dem Thema Anomalieerkennung vielleicht die Leute so ein bisschen vor dem Stolpern retten können, dass sie sich jetzt rechtzeitig dem Thema zuwenden und nicht erst auf die Nase fallen müssen. Na, also ich hoffe, das war eins der Sachen, die wir mit dieser Podcast-Folge erreichen konnten. In dem Sinne würde ich euch einmal sehr dafür danken für das ausführliche Gespräch heute. Alex, dir nochmal vielen Dank, dass du uns ein zweites Mal auch besucht hast. Ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal sein.
Das hoffe ich auch.
Alles klar. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke auch fürs Zuhören und mal schauen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Bestimmt wieder mit einem interessanten Thema aus dem Bereich der IT-Sicherheit und dem Datenschutz.